Der Kirchenrat grüßt die Gemeinde hier und zu Hause an den Geräten mit dem Wochenspruch aus Lukas 18, Vers 31. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Der Gottesdienst heute wird geleitet von Predigerin im Ehrenamt Lianne Zwafring-Wemmenhofe. An der Orgel begleitet uns Jan Beuker. Die Tourkollekte ist heute Morgen und auch heute Nachmittag für die Erdbebenkatastrophe in Syrien und in der Türkei. Heute Nachmittag laden wir um 14 Uhr zum gemeinsamen Gottesdienst der Niedergrafschafter Gemeinden ein. Anschließend wird zum Kirchencafé eingeladen. Nächsten Sonntag laden wir zum gemeinsamen Gottesdienst in die reformierte Kirche ein. Dann soll Jorne Klockers, Sohn von Henning und Wiebke Klockers, getauft werden. Es predigt Pastorin Eva Maria Franke. Zeitgleich ist Kindergottesdienst. Die Türkollekte ist dann für Hoffnung Osteuropa. Anschließend ist Kirchencafé im Gemeindehaus. Auf Folgendes wird noch hingewiesen. Am Mittwoch ist um 20 Uhr ökumenische Kirchenratssitzung in unserem Gemeindehaus. Als Zweites, wir würden gerne den Lorschen Keller wieder mit Leben füllen. Dafür brauchen wir eure Unterstützung zum Ideensammeln. Wir laden alle jungen und junggebliebenen Leute herzlich ein, sich mit uns am Freitag, dem 24.02. um 18 Uhr zu treffen. Für Imbiss und Getränke ist gesorgt. Meldet euch bitte bei Jonas Zwafring oder Janke Lübbering. Im Foyer liegt heute eine Liste für ein Organisationsteam zum Osterfrühstück aus. Für das Fest der Gemeinden am Samstag, 2. Juli 2023, werden Helfer für das Küchenteam, das Technikteam und das Hausmeisterteam gesucht. Freiwillige können sich bei Lambertus Ahrens melden. Wir wünschen uns jetzt einen gesegneten Gottesdienst.
Wir sammeln uns und unsere Gedanken in der Stille vor Gottes Angesicht. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt ein Werk seiner Hände. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, durch den Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns gemeinsam singen die drei Strophen von Psalm 134. Lasst uns beten. Barmherziger und ewiger Vater im Himmel, auch an diesem Sonntag treten wir vor dein Angesicht, versammelt als deine Gemeinde. Hier, im Licht deiner Herrlichkeit, tritt auch das Dunkel hervor. Lass uns die dunklen Seiten in unserem individuellen Leben, aber auch in unserem Gemeindeleben vor dir aussprechen und benennen, damit wir sie wandeln können in deinem Licht. Unsere Ungeduld, Rechthaberei, die Unfähigkeit, zu eigener Schuld zu stehen und sie vor anderen zuzugeben, die Angst vor dem Urteil anderer, die uns hindert, nach unserem Gewissen zu handeln, den Mangel an Mut, an Liebe, an Willen zum Frieden. Wir bitten dich, lass das Dunkle nicht überhand nehmen. Befreie uns von der Last unserer Schuld. Gib, dass uns die Menschen verzeihen, an denen wir schuldig geworden sind. Und vergib du uns um Jesu Christi willen. Amen. Wenn wir unsere Sünde vor Gott bekennen, gilt uns auch der Gnadenzuspruch aus Hebräer 4. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Als Weisung hören wir heute das sogenannte Doppelgebot der Liebe nach der Übersetzung der Basisbibel. Und im Anschluss singen wir Vers 1 und 3 von Psalm 133.
Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. Amen.
Lasst uns Gott bitten um seinen Heiligen Geist. Gott, unser Vater im Himmel, gib uns einen klaren Blick, damit wir schauen können, was ist. Gib uns einen wachen Geist, dass wir beurteilen können, wie es ist. Gib uns einen scharfen Verstand, dass wir sehen, was von uns verlangt wird. Gib, dass wir unterscheiden lernen, was sinnvoll und nützlich ist. Gib uns die notwendige Einsicht und die erforderliche Kraft zum Handeln. Aber lass uns auch stets die Grenzen unseres Tuns im Auge behalten. Lass uns bedenken, dass wir trotz unseres guten Willens nicht alles vermögen, dass wir in vielen Dingen auf andere Menschen und auf dich angewiesen sind, dass uns bewusst oder unbewusst Grenzen gesetzt werden. Lass uns also unser Können und unsere Kräfte richtig einschätzen und entsprechend einsetzen. Gib uns Mut, zu ändern, was wir ändern können und sollen. Und gib uns Kraft, geduldig zu ertragen, wozu wir nicht zu ändern imstande sind. Schenke du, o Vater, deinen Segen zu all unserem Tun und Lassen, zu unserem Reden und Hören. Amen. Die Schriftlesung für heute steht in 1. Johannes 4, in den Versen 7 bis 10. Es geht dort um Gottes Liebe zu uns und die Liebe zum Nächsten. Danach singen wir die drei Strophen von Lied 658.
Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Amen.
Ich glaube, die Kinder dürfen in den Kindergottesdienst.
Der für heute vorgeschlagene Predigttext steht im ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Korinth war eine Hafenstadt in Griechenland, circa 70 Kilometer westlich von Athen. Und der gesamte Nord-Süd-Reiseverkehr des umliegenden Gebietes musste aus geografischen Gründen durch diese Stadt oder zumindest sehr dicht dran vorbei. Korinth florierte. Es war eine lebendige Handelsstadt, für den gesamten Mittelmeerraum wichtig. Zudem richtete Korinth die isthmischen Spiele aus, die zusammen mit den Olympischen Spielen, die uns bekannter sind, zu den zwei berühmtesten Sportereignissen jeder Zeit gehörten. Und das führte zu viel Reiseverkehr in dieser Stadt. Viel Tourismus, würden wir heute sagen. Insgesamt gab es also viele verschiedene heidnische Einflüsse auf das Gemeindeleben. Auch in der christlichen Gemeinde wurden schlimme Sünden begangen, die teilweise sogar von den Heiden verurteilt wurden. Das große Problem der Christen in Korinth war die Weltlichkeit, also der Widerwille, sich vom Götzendienst, von der umgebenden Kultur, von unchristlichen Werten und Normen zu trennen. Und Paulus möchte die Gemeinde in seinen Briefen zu einem anderen Verhalten hinführen. Ich lese 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe Gemeinde, Geschwister im Glauben, wohl kaum ein Thema ist so viel besungen und beschrieben wie die Liebe. Cartoons, ganze Romane, Filme, zahllose Lieder der alten und der neuen Zeit versuchen, die Liebe zu beschreiben.
Eine meiner Lieblingssängerinnen, Namika, besingt ihre Suche nach der Bedeutung von Liebe ebenfalls. Und zwar so. Hab's mit Google probiert, Fachartikel studiert, auf einem einsamen Berg meditiert, endlos philosophiert, bin noch immer verwirrt. Sag, geht's hier wem genau wie mir? Woran merke ich, dass es Liebe ist? Ich hab überall gefragt. Das merkst du dann, haben sie gesagt. Genauso ratlos war vielleicht auch die Gemeinde in Korinth. Paulus hat sie in den vorangegangenen 12 Kapiteln seines Briefes für vieles zurechtgewiesen. Wir finden Textabschnitte zu Themen wie die Unmündigkeit der Korinther, gegen die Überheblichkeit der Korinther, die Unvereinbarkeit von Abendmahl und Götzendienst. Klare Ansagen, die sich um Umkehr und Erneuerung in der Gemeinde bemühen. Aber wie soll es denn sein? Die Korinther wissen jetzt, wie es nicht sein soll. Aber was ist denn jetzt richtig? Umkehr? Wohin? Erneuerung? In welcher Hinsicht? Das sind die Fragen, die aufkommen. Und nachdem so viele Defizite aufgezählt wurden, sollen die Korinther nun auch wissen, wie ein Zusammenleben in einer Gemeinde eigentlich auszusehen hat. Und auch wenn dieser Predigttext mit dem Titel »Das hohe Lied der Liebe« oft in Traugottesdiensten gelesen wird und der Text sicherlich auch gute Hinweise für ein segensreiches Zusammenleben von Ehepartnern ist, hat ihn Paulus doch eigentlich als Hinweis für eine christliche Gemeinde geschrieben. Es geht nicht um Individuen, sondern um die Gemeinschaft der Heiligen. Im alttestamentlichen Bibelbuch mit ähnlichem Namen, dem Hohen Lied, da hingegen geht es um die Liebe zwischen Mann und Frau. Sie brennt wie ein loderndes Feuer, ist nicht zu löschen und wir merken, die dort beschriebenen Menschen lieben sich grenzenlos. In unserem Predigttext ist das anders. Hier muss die Liebe noch entfacht werden. Vielleicht zündelt sie hier und da, aber bestimmend für das Gemeindeleben in Korinth ist die Liebe noch nicht. Und das möchte Paulus anders sehen. Die Liebe soll das Leben in der Gemeinde Jesu Christi bestimmen. Paulus beschreibt direkt vor dem Text die ideale Gemeinde Jesu Christi mit einem Bild, das vielen von uns vertraut ist. Ein Leib, viele Glieder. Nicht jeder kann alles. Und das weiß man auch in Korinth. Allerdings werden hier die Gaben unterschiedlich nach Relevanz gewertet. Die eine Gabe wird als wertvoller, wichtiger angesehen als die andere. Es gibt Gemeindeglieder, die in der Mitte stehen und sich dort profilieren, und es gibt diejenigen, die eher am Rand stehen und so manches Mal auch übersehen werden. Paulus sagt aber, nicht eure Gaben zeichnen euch aus. Es gibt einen viel besseren, nach der Luther-Übersetzung einen viel vortrefflicheren Weg, eins zu werden als Gemeinde. Überbietet euch nicht gegenseitig mit euren Gaben, Fähigkeiten, eurem Engagement. Verbindend in einer Gemeinde ist die Liebe. Gemeinde Jesu Christi ist nie eine Zweckgemeinschaft, in der man nun mal aufeinander angewiesen ist. Sozusagen in Ermangelung von besseren Alternativen. Verbindender Faktor ist die Liebe. Die Liebe sorgt für Verbindungen, die es so sonst wohl nicht gegeben hätte. Die Liebe überschreitet Grenzen, die in der Welt fast selbstverständlich sind. Die Gemeinde in Korinth und auch die Gemeinde hier in La, wir sollen keine Clique sein, keine Interessengemeinschaft. Die Gemeinde Jesu Christi ist eine Gemeinschaft der Heiligen, verbunden durch den Geist der Liebe. Und dieser Geist der Liebe, der ändert die Blickrichtung. Sie wendet den Blick ab von eigenen Interessen, eigenen Normen, eigenen Werten, eigenen Gaben. Die Liebe lässt den Blick zum Nächsten gehen. Paulus beschreibt es ganz genau in Vers 4 und 5. Die Liebe ist langmütig. Die Basisbibel übersetzt mit: Die Liebe ist geduldig. In der Gemeinde Jesu Christi bedeutet das, wir verzichten auf ein Drängen, auf ein Nötigen, wo das Gegenüber noch nicht so weit ist. Die Liebe ist freundlich und gütig. Freundlichkeit und Güte gehen aus von guten Absichten. Ein wohlwollendes Miteinander, auch wenn Meinungen auseinandergehen, ist in der Gemeinde unerlässlich. Die Liebe eifert nicht. Wir würden sagen, die Liebe beneidet niemanden. Gaben und Eigentümer eines anderen machen mich nicht neidisch, nein, vielmehr freue ich mit über den reichen Segen, den Gott gibt. Die Liebe prahlt nicht, spielt sich nicht auf, stellt sich nicht zur Schau. In der Gemeinde hat Eitelkeit nichts verloren. Alles, was ich habe oder bin, ist ein Geschenk Gottes. Diese Erkenntnis macht mich dankbar und demütig. Und dazu passend ergänzt Paulus: Die Liebe ist nicht unanständig, nicht unverschämt. In Gesprächen und im Handeln nimmt man in einer liebevollen Gemeinschaft Rücksicht auf die Gefühle anderer. Umgangsformen werden eingehalten, Anstand bleibt gegeben, auch wenn inhaltliche Differenzen gegeben sind. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Eine Gemeinde, die genug an sich selbst hat, ist eine lieblose Gemeinde. Wenn sich unsere Gedanken nur um uns selbst drehen, wenn wir uns selbst genug sind, wo wir nicht über die eigenen Sorgen, Nöte und Befindlichkeiten hinausschauen, sind wir als Gemeinde lieblos. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Das bedeutet nicht, dass mir alles egal sein kann, dass ich alles an mir abprallen lassen muss. Aber ich suche die Nähe. Ich versuche, mich mit dem Gegenüber zu vertragen. Ich mache mich auf die Suche nach gemeinsamen Nennern. Die Liebe erträgt alles. Ich benehme mich nicht bockig wie ein Kleinkind, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Ich bleibe in Beziehung zum Nächsten. Ich bleibe in Beziehung zur Gemeinde. Vielleicht läuft nicht alles nach meinen Wünschen, aber ein Kontaktabbruch ist immer lieblos. Ich bringe mich weiterhin ein. Ich bin weiterhin lebendiges Glied des Leibes. Die Liebe glaubt alles. Ist sie also leichtgläubig und naiv? Nein, keinesfalls. Aber wenn ich in Liebe, wie soeben beschrieben, lebe, kann ich Vertrauen setzen in Beziehungen. Paulus beschreibt die Liebe, wie ich finde, sehr genau. Und auf dem ersten Blick mag man das Gefühl bekommen, dass man diese Liebe ja nie erlangen kann. Dieses Ziel scheint viel zu hoch gesteckt. Menschlich gesehen ist diese Liebe wohl unmöglich. Paulus ist aber kein Idealist ohne Sinn für die Realität. Er weiß genau um die Fehlbarkeit des Menschen. Und deswegen schreibt er: Nun aber bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaube, Hoffnung, Liebe. Vor dem Sündenfall gab es die vollkommene Liebe. Und irgendwann im ewigen Reich Gottes wird es wieder nur vollkommene Liebe geben. Und dazwischen, bis dahin, brauchen wir auch den Glauben. Wir müssen ausgehen vom Unsichtbaren. Paulus sagt es so: Unser Wissen ist Stückwerk. Wir brauchen den Glauben seit dem Sündenfall. Und wir brauchen bis zum Anbruch des Reiches Gottes auch die Hoffnung, die Erwartung einer neuen Zeit. Glaube und Hoffnung sind Teile des stückweisen, weiten Erkennens, wie wir es in Vers 12 lesen. Aber die Liebe, sie währt ewig. Sie ist die größte. Sie besteht über alle Zeiten hinaus. Wie ist die Liebe? Ach, wir könnten besser fragen, wer ist die Liebe? Und die Antwort ist denkbar einfach. Gott ist die Liebe. Und damit wollen wir noch einmal zurückspringen zum Anfang des Bibeltextes. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte dir Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Klingende Schellen, dröhnende Gongs, scheppernde Becken, laute Rasseln. Es waren die Instrumente, mit denen die heidnischen Götzen angerufen und angebetet wurden in Korinth. Aber, so Paulus, ohne Liebe, ohne die Liebe schlechthin, ohne Gott, ist eine christliche Gemeinde nichts anderes als dieses Geplapper und Geklapper heidnischer Rituale. Leere Worte, leere Versprechungen wären alles, was wir zu bieten hätten. Aber die Lehre wird mit Liebe gefüllt. Wenn wir durch den Heiligen Geist in Verbindung mit Gott bleiben, wird die Lehre gefüllt. Keine leeren Versprechungen, keine hohlen Worte mehr, sondern die Fülle des Lebens hält der liebende Gott für uns bereit. Und weil Gott uns liebt und auch nur deswegen, sind wir Christen imstande, die Liebe Gottes zu beantworten und weiterzugeben. 1. Johannes 4 sagt es nochmal mit anderen Worten. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden. Und ein paar Verse weiter. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen. Den Mut zur Liebe wollen wir uns gegenseitig zusingen mit Lied 251. Lasst uns die Strophen 1, 2, 6 und 7 gemeinsam singen.
Thank you.
Ich möchte Sie und euch einladen, einzustimmen in das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir sprechen gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den
Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
...1963 war das Jahr, in dem Jan Harm und Henny Derks geheiratet haben. Und somit liegen nun 60 gemeinsame Ehejahre hinter den beiden. Dazu möchten wir alle, die wir hier heute versammelt sind, euch beiden ganz herzlich gratulieren. Und dass ihr euch für den heutigen Tag ein Lied ausgesucht habt, das wir gleich gemeinsam singen werden, lässt deutlich werden, dass ihr die gemeinsamen Jahre als nicht selbstverständlich betrachtet, sondern als Geschenk aus Gottes Hand. Wir wünschen weiterhin Gottes Geleit und bekräftigen unsere Segenswünsche mit Lied 65, das wir euch nun gern stehend, ich muss euch nochmal bitten aufzustehen, zu singen. Lasst uns danken und Fürbitte halten. Vater im Himmel, wenn sich die Stille noch einmal tief um uns breitet, möchten wir dir mit Jan Halm und Henny Dierks danken für 60 gemeinsame Ehejahre. Wir danken dir für die Liebe, die Ehepartner zusammenhält, und wir danken dir mit allen Menschen, die Liebe erfahren dürfen. Ob in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft oder zwischen verschiedenen Generationen. Wir danken dir auch für die Liebe, die wir in der Gemeinde als Gemeinschaft der Heiligen erfahren. Immer wieder gibt es ermutigende Gespräche, aufmunternde Besuche und glaubenerweckende Worte und Taten. Wir sind uns sicher, dass du mitten unter uns bist, wenn wir uns zu zweit, zu dritt oder mit vielen Menschen in deinem Namen versammeln. Wir bitten dich um deine Gegenwart, wo wir uns um ein gutes, liebevolles Miteinander bemühen. Es ist nicht immer einfach, den Blick von sich selbst und von den eigenen Bedürfnissen zu lösen. Es fällt uns so manches Mal schwer, unseren Gegenüber den Vortritt zu lassen, ihm Recht zu geben oder ihn auch nur ausreichend zu würdigen. Wir bitten dich deshalb als Gemeinde um deine Führung und dein Geleit, denn ohne dich vor Augen, können wir nichts tun. Nur weil du uns zuerst geliebt hast, können wir diese Liebe beantworten und sie weitergeben. Vater, wir bitten dich für Menschen, die unter Lieblosigkeit leiden. Menschen, die unter die Räder geraten, weil andere sie klein machen, demütigen, entwürdigen. Sei du bei allen, die aufgrund von Gewalt und Gier zur Flucht gezwungen werden, die sich in ihrer Existenz bedroht sehen, weil Mitmenschen ihnen das Leben unmöglich machen. Wir bitten dich, erbarme dich. Auch dort, wo sich Menschen um würdiges Leben und würdiges Sterben bemühen. Erbarme dich über Kranke, Pflegende und Angehörige in Zeiten von Not und Krankheit. Lieber Gott, wir sehen mit Sorge auf die Erdbebenregion in der Türkei und in Syrien. So viel Leid, so viel Schmerz, so viel Kummer, so viel Trauer, so viel Angst. Wir können es kaum in Worte fassen. Uns bleiben der Glaube an dich, die Hoffnung auf Leben und die Liebe. Erbarme dich. Schenk uns und der ganzen Welt deine Liebe, damit wir Menschen in ihr leben können. Schenk uns deinen Heiligen Geist, damit wir glaubwürdige Christen sind, Glieder deines Leibes, verbunden durch die Liebe, verbunden in dir. Amen. Die Rundgangkollekte für diakonische Zwecke und die Türkollekte für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in Syrien und in der Türkei seien an dieser Stelle noch einmal herzlich empfohlen. Nach der Kollekte singen wir die drei Strophen von Lied 575. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.